Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu diesem C-Sharp-Einführungskurs. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich das Projekt noch erweitern möchte. Und was ich gerne machen würde, ist, ich würde die Addition von Kommazahlen umändern auf die Addition von Punkten. Also anstatt einfach nur also zwei Zahlen zu addieren, würde ich gerne Punkte addieren. Das heißt, ein Punkt, ne, im zweidimensionalen Raum hat eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate. Und Sie kennen das ja, wenn man so zwei Punkte addiert, dann bedeutet das im Prinzip nichts anderes als die jeweiligen X- und Y-Koordinaten zu addieren. Und dann haben wir einen neuen Punkt. Soweit, so gut. Und wir wollen hier aber keine Quick and Dirty Solution, sondern wir wollen das Ganze wirklich ordentlich machen. Und was wir natürlich als erstes brauchen, wenn ich sage, wir wollen Punkte addieren, ja, wir brauchen einen Punkt. Wir brauchen eine Datenstruktur, die einen Punkt repräsentiert. Also eine Datenstruktur, die einen X- und einen Y-Wert haben kann. Nun will ich Ihnen nicht verschweigen, solche Strukturen gibt es bereits im .NET Framework. Aber die werden wir jetzt nicht benutzen. Wir werden unsere eigene schreiben, damit wir auch was dabei lernen. Ich rede hier von Datenstruktur. Was ich eigentlich meine, ist natürlich eine Klasse. Wir wollen eine Klasse schreiben, die einen Punkt repräsentiert. Und in C# ist es so, in der Regel ist in einer Datei genau eine Klasse drin. Ja? Also ich könnte jetzt natürlich hergehen und hier oben, beispielsweise an der Stelle, noch eine weitere Klasse hinzufügen, Class, Punkt zum Beispiel. Das wollen wir hier nicht machen, wir machen das wirklich ordentlich und machen dafür auch eine separate Datei. Das heißt, ich könnte jetzt hierher gehen bei unserem Calculator-Projekt im Projektmappen-Explorer und Rechtsklick und dann auf Hinzufügen. Neues Element oder auch direkt Klasse. Aber auch das werde ich jetzt nicht tun, denn ich möchte gerne diese Punktklasse und auch die ganze Logik, die wir vielleicht noch dazu schreiben, in ein separates Projekt machen. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, Moment mal, wieso? Ja. Nun, die Antwort ist diese, was wir hier eigentlich haben in diesem Calculator-Projekt, ist eine Konsolenanwendung. Also wir haben eine grafische Oberfläche. Zwar primitiv, aber grafisch. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass wir diese Punktklasse und die Operationen, die wir vielleicht noch dazu schreiben, dass wir diese auch in einem echten grafischen Taschenrechner brauchen könnten. Ja? Also wo wir dann so ein Interface haben wie hier. Ja, sowas könnten wir ja bauen. Es wäre dann vielleicht ein neues Projekt, ein Windows BBF-Projekt oder was auch immer. Gibt es wiederum verschiedene grafische Technologien, die man da einsetzen könnte. Und die wären natürlich nicht hier in diesem Calculator-Projekt drin, denn da ist schon die Konsolenanwendung. Ja? Es wären separate Projekte. Und um auf meinen Punkt zurückzukommen, um wirklich auf den Punkt zu kommen, unsere Punktklasse nämlich, die müssten wir dann kopieren. Ne? Die bräuchten wir ja hier. Bräuchten wir dann in diesem neuen Projekt, das vielleicht heißt Calculator GUI. Ja? Und um das zu vermeiden, lagere ich die aus in eine Art Library-Projekt, sage ich mal, ein Klassenbibliotheksprojekt. Da kommt dann keine Executable bei raus, sondern eine DLL-Datei, die ich wiederum in andere Projekte einbinden kann. Lange Rede, kurzer Sinn, wir erstellen ein neues Projekt. Dabei gehe ich nochmal kurz hier auf den Unterschied ein. Wir haben eine Projektmappe hier rechts und wir haben das Projekt selber. Ja. Eine Projektmappe kann mehrere Projekte enthalten. Hier steht jetzt zurzeit Projektmappe Calculator Projekt enthält ein Projekt. Nun, die Projektmappe heißt jetzt Calculator Projekt und zwar genauso wie unser Projekt. Das war vielleicht nicht so geschickt. Deshalb ändere ich jetzt mal den Namen der Projektmappe. Sie ist ausgewählt. Hier unten den Eigenschaften auf Calculator Projektmappe. Wer hätte das gedacht? So, und Sie sehen, das hat er jetzt auch hier oben gleich übernommen. Und wenn ich jetzt Rechtsklick auf diese Projektmappe mache, kann ich hier sagen, hinzufügen, neues Projekt. So, und was wähle ich hier aus? Ich wähle aus die Klassenbibliothek. Nicht die portable Klassenbibliothek, das ist was anderes. Die Klassenbibliothek. Und die nennen wir mal Calculator Lib. Alles klar. Wir sind drin und Sie sehen, hier hat er auch gleich zu der Projektmappe das hinzugefügt und wir haben jetzt hier zwei Projekte in dieser Projektmappe. Und er hat auch bereits eine Datei generiert in der CalculatorLib, zwar die Class 1, das ist natürlich jetzt nicht so einfallsreich, die werden wir umbenennen. Drüben ist sie geöffnet und die werden wir tatsächlich hier in Punkt umbenennen. Wir sind mal so frei. Okay. Als nächstes hatte ich gesagt, ein Punkt hat eine x- und y-Koordinate. Vollziehen wir das mal nach. Wir wollen natürlich flexibel sein, also sagen wir mal, also wir nehmen keine Ganzzahlen, sondern wir bleiben weiterhin bei Kommazahlen, also bei Floats. X und Y. Ja? Was habe ich hier gemacht? Sie kennen den Unterschied. Diese Deklarationen von diesen beiden Variablen befinden sich nicht innerhalb einer Methode, sondern direkt in der Klasse Punkt. Das heißt, es sind Instanzvariablen. Ne? Und jetzt kommt der Part, der ein bisschen tricky ist, nur von der Namensgebung her, denn in C-Sharp heißen Instanzvariablen Felder. Ja, also das hier ist ein Feld. Nicht zu verwechseln mit dem, was man auch gemeinhin als Datenfeld bezeichnen könnte. Das wäre dann wiederum ein Array. Ja? Also hier ist ein bisschen Gefahr für Namensverwechslung. Deshalb, wenn ich ab und zu von Feldern rede, dann meine ich hier Instanzvariablen. Wenn ich von Arrays reden möchte, dann sage ich auch explizit Arrays. Gut. Was uns noch fehlt, ist der Dateiname. Wir haben jetzt die Klasse Punkt genannt, aber die Datei heißt immer noch Class 1. Kein Problem, können wir umbenennen, indem wir hier draufklicken oder wir können auch hier runter in die Dateieigenschaften gehen und nennen die Ganze auch .cs. Dann haben wir hier wieder die Übereinstimmung. Das ist nicht verpflichtend, aber es hilft auch Ihnen einfach die Übersicht zu wahren. Als nächstes schauen wir mal, wie wir von unserem Calculator-Projekt auf den guten alten Punkt hier zugreifen können. Also, wir sind wieder in unserer Program-CS-Datei, die wir am Anfang bearbeitet haben. Und ich werde jetzt hier einfach, ich ändere mal noch nichts, aber ich versuche einfach mal hier aus dem Code auf Punkt zuzugreifen. Und Sie sehen, also er erkennt hier nichts, er gibt uns keinen Vorschlag, da hat er wieder so eine kleine Hilfsdialog angezeigt und da sagt er, Klasse für Punkt generieren oder so. Nee, nee, wollen wir nicht. Wir wollen ja die bereits vorhandene Klasse nutzen. Die zeigt er uns noch nicht an. Er kann sie auch nicht irgendwie mit einer Using-Direktive bekommen. Und der Grund liegt darin, wir haben sie noch nicht eingebunden. Wir haben das Projekt CalculatorLib noch nicht im Projekt Calculator-Projekt eingebunden. Und das geht über diese Verweise hier. Wenn ich das mal aufklappe, sehen Sie, da sind schon ein paar drin. Sowas wie System, System Core etc. Das sind alles Verweise auf Klassenbibliotheken vom .NET Framework. Also die bringt das Framework mit und die enthalten dann eben entsprechende Namespaces, die wir brauchen. Sie können sich vorstellen, hier im Namespace System. Der Namespace System steckt hier in der System.dll drin, die auch eingebunden ist. Ja, so weit, so gut. Und hier, diese Liste können wir erweitern, indem ich auch Rechtsklick auf Verweise mache und sage Verweis hinzufügen. Und je nachdem, welche Version von Visual Studio Sie haben, sieht der Dialog schon ein bisschen anders aus. Aber Sie haben immer die Möglichkeit, irgendwo auf Projektmap, Projekte zu gehen. Und dann können Sie Projekte auswählen, die Sie einbinden wollen, ja, auf die das aktuelle Projekt verweisen soll. Hier habe ich einen Haken gesetzt bei Calculator Lib. Okay, und schon wird es hier als Element hinzugefügt. Jetzt brauchen Sie sich eigentlich um nichts mehr kümmern, sobald Sie die Projektmappe erstellen, also hier unter Erstellen, Projektmappe erstellen oder mit F6, wird er automatisch hergehen und zuerst das Calculator Lib Projekt kompilieren und dann das Calculator Projekt, was davon abhängig ist. Ich probiere es mal. Projektmappe erstellen. Stellen erfolgreich. Okay. Probieren wir nochmal die Klasse Punkt jetzt einzubinden hier im Code. Punkt. Okay, sie wird uns wieder nicht angezeigt. Kein Wunder, wir haben ja noch keine Using-Direktive. Weil das ist ein anderer Namespace. Wir sind hier im Namespace Calculator Projekt. Punkt steckt im Namespace Calculator Lib. Also schauen wir mal, was unser kleiner Hilfs-Dropdown hier sagt. Tatsächlich, es gibt hier die Möglichkeit zu sagen, Using Calculator Lib. Ja, kann ich natürlich auch so hinschreiben, Sie müssen nicht über den Dialog gehen. Aber wenn es im Dialog steht, dann wissen Sie, es ist möglich. So, da haben wir ihn. Alles klar. Legen wir mal eine Instanz der Klasse Punkt an. Einfach mal zu Demonstrationszwecken. Haben wir noch nicht gemacht, gell? Wir haben eigentlich noch keine expliziten Instanzen angelegt. Ganz einfach so. Die Variablen-Syntax, wie wir sie bereits kennen. Variable mit dem Namen Punkt vom Typ Punkt, Großpunkt. Groß-Kleinschreibung ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in C-Sharp, ist case-sensitive. Und dann sagen wir new Punkt. Mal auf, mal zu. Ja? Das heißt, rufe den Konstruktor, den Standardkonstruktor von Punkt auf und erzeuge damit eine neue Instanz der Klasse Punkt, die wir in der Variable Punkt speichern. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Punkt. Ganz ehrlich, ich nenne die jetzt mal P. Die Variable. Alles klar. Jetzt müssten ja eigentlich diese beiden Instanzvariablen schon da sein, die wir angelegt haben, x und y. Also, ich sage mal hier, Variable Punkt, Objekt Punkt und dann einen Punkt. Oh Gott, so viel Punkt. Oh, ich hätte es nicht Punkt nennen dürfen. Okay, zurück zum Thema. Sie sehen, x ist nicht da, y ist nicht da. Woran liegt das? Gehen wir nochmal zurück in die Deklaration von Punkt. Nun, das liegt offenbar an dem nicht vorhandenen Zugriffsmodifizierer. Standardmäßig sind Instanzvariablen oder Felder immer private, also nur innerhalb der Klasse sichtbar. Wenn ich das hier schreibe, ist es dasselbe, wie wenn ich schreibe private. Float. Ja? Das hier vorne ist der sogenannte Zugriffsmodifizierer. Ich habe Ihnen auch in dem Modul einen Link verlinkt, wo Sie nochmal mehr Informationen zu Zugriffsmodifizierern finden und die Erklärung, was die eigentlich so tun. Sie sehen auch, die Klasse Punkt selber ist als public bezeichnet. Wenn das jetzt hier nicht stehen würde, das stand schon in der vorgenerierten Klasse. Wenn er das jetzt hier nicht hingeschrieben hätte, dann wäre auch diese Klasse nicht sichtbar in Calculator Projekt, sondern nur innerhalb dieses Namespaces. Ja. Können Sie ja gerade mal ausprobieren. Gehen wir hier rüber und schon meckert er hier oben und sagt, der Zugriff auf CalculatorLib. Ist aufgrund der Sicherheitsebene nicht möglich. Okay. Also hier muss Public stehen. Alles klar. Gut, wie können wir dieses Problem beheben? Hier, dass wir nicht drauf zugreifen können auf X und Y. Nun, wir können natürlich einfach sagen, Public, Public, ja, dann haben wir hier diese Felder, diese Instanzvariablen öffentlich gemacht und können auch hier auf zugreifen. P. Da sind sie. Ja? Jetzt könnte ich die hier auslesen. Ich kann die setzen. So zum Beispiel. Alles möglich. Ich denke, das ist die perfekte Zeit, Ihnen ein nettes Feature zu zeigen von Visual Studio. Sollte eigentlich jede gute Entwicklungsumgebung können, aber in dem Fall können wir es wirklich gebrauchen. Denn Sie haben ja schon gemerkt, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Namen Punkt. Es ist mir doch etwas zu viele Punkte in diesem Projekt. Gehen wir einfach mal her und benennen das um. Ich gehe hier drauf, Rechtsklick, umgestalten, umbenennen. Okay. Oder auch F2. Und dann sage ich, neuer Name soll sein MyPoint. Ja, das ist weniger Verwechslungsgefahr mit Punkten Alert. Und dann sagen wir okay. Und jetzt gibt ihr mir sogar eine Vorschau, wo wird diese Klasse, die eben als Punkt hieß, überall verwendet. Oh ja, zum Beispiel bei uns in der Program.cs, da haben wir diese Zeile drin, ne? Und das wird er alles mit umbenennen. Also er geht nicht nur her und benennt diese Klasse um, sondern er wird auch, soweit er rankommt, ja, also innerhalb der Projektmappe, sämtliche Verweise darauf umbenennen. Und Sie sehen, hier hat er MyPoint draus gemacht, ohne dass wir uns selber drum kümmern mussten. Sehr praktisch fürs Refactoring, insbesondere wenn Ihre Klasse irgendwie in 50 anderen Klassen verwendet wird. Da lernen Sie dieses Feature wirklich zu schätzen. Alles klar. Gehen wir zurück. Vielleicht haben sich Ihnen schon die Nackenhaare aufgestellt, als ich das hier reingeschrieben habe. Denn wir haben ja gelernt, das hier geht gar nicht. Also in einer Klasse machen wir bitte keine Instanzvariablen öffentlich. Dafür gibt es ja Getter und Setter. Ne? Also wollen wir das auch mal richtig machen. Jetzt machen wir wieder private. Ich empfehle eigentlich, den Zugriffsmodifizierer immer hinzuschreiben. Auch wenn Sie wissen, dass der Standard private ist. Ich würde ihn hinschreiben, einfach weil private nicht immer Standard ist. Zum Beispiel bei Klassen. Ja, also verschiedene Objekte haben da verschiedene Standards etc. Kommt man nur durcheinander, schreiben Sie es hin. Getter und Setter ist das Stichwort. Kennen Sie? Vermutlich die meisten Sprachen, zum Beispiel in C++ oder auch in Java, werden Getter und Setter als Methoden ausgeführt. Ja, also Sie haben eine Methode, public getX und public setX. Und das gleiche nochmal für Y. In C# ist das anders. Da macht man das nicht als Methode, sondern es gibt eine spezielle Struktur dafür, die sogenannten Properties, zu Deutsch Eigenschaften. Und die deklarieren sich wie folgt, machen die natürlich public, damit wir sie, ja, sie soll ja nach außen hin sichtbar sein. Brauchen wir einen Namen. Klein x ist schon vergeben, deshalb sind wir mal so frei und nehmen Groß x. Entschuldigung, erst kommt natürlich der Datentyp. Float. Bisher sieht es noch aus wie ein typisches Feld. Aber was ich jetzt mache, ist folgendes. Das hier. Ja, ich öffne einen Block und hier drin gibt es einmal get und einmal set als Unterblöcke. Und hier ist es im Prinzip wie die Methode, ja, wie eine Getter-Methode. Da können Sie jetzt mehr oder weniger beliebigen Code reinschreiben in diese Blöcke. Was ich hier zum Beispiel machen werde, ist sagen return klein x. Und bei set werde ich sagen klein x ist gleich value. Okay? Was habe ich gemacht? Ich habe einen Getter deklariert, der die Instanzvariable zurückgibt. Und ich habe einen Setter deklariert, mit dem man die Instanzvariable setten kann. Und das Schlüsselwort Value steht einfach für den Wert, dem dieser Setter übergeben wird. Der diesem Setter übergeben wird. So. Der Regel schreibt man das Ganze etwas prägnanter, nämlich hier in eine Zeile, wenn es so kurz ist. So. Komisch, dass er das nicht automatisch... Formatiert er das nicht automatisch? Nee, na gut. Machen wir es halt manuell. Alright, jetzt haben wir es. Das Gute daran ist, an diesem Feature von Properties, dass es nach außen hin eigentlich genauso funktioniert, als wenn wir eine Instanzvariable haben. Also der Aufrufer, derjenige, der es verwendet, muss sich eigentlich gar nicht darum kümmern. Haben wir jetzt hier ein Feld, eine Instanzvariable, oder ist es eine Eigenschaft, eine Property? Es kann ihm egal sein, denn die Verwendung ist exakt gleich. Schauen wir uns das Ganze an. Gehen wir hier hin und machen wir hier nochmal P, Punkt. Und wir sehen, da gibt es jetzt ein X. Und ich kann hier ganz genauso sagen P.X, um diesen Getter auszulösen. Oder ich mache sowas, ganz normale Zuweisung. Und was er dann hier machen wird, ist, er nimmt die 5 und schreibt die hier rein, ne? Und führt diese Zeile aus, die als Setter hinterlegt ist. Im Prinzip das gleiche wie Getter- und Setter-Methoden, nur eine bisschen kompaktere Schreibweise. Finde ich gut so. Okay, zurück in unsere Klasse Punkt. Wie gesagt, hier in diesen Getter- und Setter-Buddies können Sie praktisch beliebigen Code reinschreiben. Also das muss nicht so simpel sein, wie ich es jetzt gemacht habe. In der Tat, wenn es so simpel ist, nutzt man eigentlich, glaube ich, seit Version 3.5 des .NET Frameworks, eine etwas kompaktere Form, eine andere Schreibweise. Denn Sie sehen ja schon, ich ziehe das gerade mal hier runter, also das nimmt schon ziemlich viel Platz weg, um einfach nur zu sagen, hier, wir haben eine Eigenschaft x und die hat ein Feld klein x, wo sie reinschreibt. Ja? Und wenn Sie jetzt nicht nur zwei Eigenschaften haben, sondern vielleicht 10, dann nimmt das jede Menge Platz weg und sagt eigentlich jetzt nicht so viel aus, als nicht mehr aus, als allein schon diese Zeile hier aussagen würde. Deshalb gibt es eine Kurzschreibweise, bei der man dieses Backing Field, so nennt man es auch, überhaupt nicht braucht. Ja? Man sagt dann nämlich Folgendes, kommentiere das mal aus hier oben, damit sie es noch als Referenz stehen haben. Und um das Y kümmern wir uns auch noch danach. Man sagt dann public float x. Soweit so gut, das kennen wir schon. Und dann machen wir das hier. Also anstatt einen Body für die Getter und Setter anzugeben, kommt einfach ein Semikolon. Und das sagt dem Compiler, hier generiere bitte die Getter und Setter automatisch, indem du automatisch für diese Eigenschaft hier ein privates Feld anlegst beim Kompilieren im Hintergrund und das verwendest, um den Wert zu speichern und beziehungsweise dann auszulesen. Und damit das Ganze noch ein bisschen kompakter ist, kann man das auch sehr schön in eine Zeile schreiben. Und Sie sehen schon, hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen ist plötzlich eine geworden, die das Gleiche aussagt. Wirklich, wirklich praktisch. Und Sie sind ja nicht limitiert. Also wenn Sie irgendwann merken sollten, jetzt brauchen Sie da doch wirklich Logik drin, weil Sie noch irgendwas berechnen wollen oder so, dann können Sie es ja jederzeit später ändern. Denn Benutzer dieser Klasse kriegen davon nichts mit. Die haben nur Eigenschaft X. Was hier drin steht, ist denen egal. Okay. Machen wir das Ganze noch für den Wert Y. Auch hier wieder diese sogenannte Auto-Property, die wir verwenden. Okay. Ein X und ein Y. Und das X sollte vor dem Y stehen, weil ich pingelig bin. Okay. Gut. Erstmal haben wir jetzt eine grundlegende Datenstruktur, Klasse MyPoint, mit der wir so einen Punkt repräsentieren wollen. Machen wir mal weiter. Zurück im Programm. Ich gucke nochmal gerade hier, p.y, ja, ist da, ne? Hat funktioniert. Könnten wir hier auslesen, zuweisen, wie auch immer. Aber das war ja nur ein kleines Spielbeispiel, was ich hier gemacht habe. Eigentlich wollen wir das ja nach wie vor von der Konsole einlesen. Wir wollen hier sagen, bitte Punkt 1 angeben. Und dann wird hier der Punkt eingelesen, deshalb nenne ich das auch mal Punkt 1 str. Und das zweite können wir hier mal wieder schön Copy und Paste mäßig verwursten. Gut, soweit so gut. Das, was wir uns noch überlegen, ist, nun, wenn wir einen Punkt einlesen und das in einer Zeile machen wollen, dann können wir ja eigentlich nur eine Zahl eingeben, ne? Also müssen wir uns eine Repräsentationsform überlegen, der wir einen Punkt repräsentieren. Und eigentlich ist es ganz einfach. Ich habe mir jetzt mal Folgendes überlegt. Schreibt das mal als Kommentar hier dahinter. Slash, slash, so leitet man Kommentare ein. Die Form soll sein, Format sowas. Ja? So soll der Benutzer einen Punkt eingeben. X-Koordinate als ganz normale Zahl, auch gerne mit Komma. Dann ein Semikolon und dann die Y-Koordinate. Ja, da können wir ohne Probleme in einer Zeile so einen Punkt erfassen. Ich könnte natürlich auch hergehen und hier sagen, bitte Punkt 1 X-Koordinate eingeben und dann das in vier Zeilen erfassen lassen, also jede Koordinate einzeln. Will ich aber nicht, will es absichtlich hier ein bisschen kompakter machen. Ist einfach, ja, bequemer. Gut, was machen wir dann hier unten? Zahl 1, Zahl 2, nein, hier brauchen wir ja jetzt Punkte. Machen wir doch mal unsere Punktklasse stattdessen hier hin. Ach, die heißt ja jetzt MyPoint. Gut so. MyPoint, Punkt 1, Punkt 2. So, jetzt wird es langsam ein bisschen haarig, ne? Ich mache nochmal kurz hier die Namensänderung. Float.parse ist offen... Entschuldigung, Semikolon fehlt hier. So. Float.parse ist offensichtlich nicht mehr korrekt, ja? Wir haben ja jetzt hier MyPoint. Eigentlich bräuchten wir eine statische Methode, auch in unserer Klasse MyPoint, die auch Parser heißt. Und die nichts anderes macht, als aus so einem String eine Instanz von MyPoint zu generieren. Sowas bräuchten wir, ne? Natürlich könnten wir auch jetzt den Code hier reinschreiben, aber schönes modulares Konzept, Separation of Concerns, das gehört in unsere MyPoint-Klasse rein. Kein Problem. In der Tat möchte ich hier ein Feature von Visual Studio nutzen. Sie sehen, wenn Sie gute Augen haben, dass hier wieder dieses das blaue Geheimrechteck kam. Und mit Steuerung Punkt bietet er mir an, einen Methodenstub für Parse in CalculatorLib und MyPoint zu generieren. Okay, mach das mal. Klicke ich drauf. Und was hat er jetzt hier drüben gemacht in MyPoint? Tatsächlich hat er schon angelegt. Und er hat auch gleich gesehen, ja, das muss eine statische Methode sein, denn du hast sie ja auf der Klasse aufgerufen und nicht auf einer Instanz. Okay. Ich sehe gerade hier, dass die Datei noch Punkt heißt, nicht MyPoint. So, okay. Zurück zum Text. Implementieren wir mal die Methode Parse mit etwas Sinnvollem. Was hat er hier standardmäßig reingeschrieben? Throw new not implemented exception. Ha? Ein neues Schlüsselwort, das kannten wir vorher noch nicht. Throw. Das heißt, löse die Exception aus, die danach folgt. Und das ist eine neue not implemented exception. Ja. Gut, ist auch noch nicht implementiert, aber das wollen wir ja jetzt machen.